Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show, jetzt!
Big Show 775, Sportradio 360. Boah. 5 Stunden Live-Content. Nicht Live-Content, aber aufgenommener Content. Da neige ich sogar mal für eine Sekunde dazu, mich selbst zu loben. Aber nicht mich in erster Linie, sondern all diejenigen, die teilgenommen haben an dieser Sendung. Und wir haben 5 Teile draus gemacht. Hilft ja nichts. Der erste Teil ausführlichst mit Sven Heiß zum Fußball. Hauptsächlich Fußball auf der Insel. Das ist schon mal spannend. Und dann haben wir heute Leuchte im ersten Teil den Vortritt gelassen. Warum auch nicht? Christoph Leuchtenberg, gerade zurück von der Leichtathletik-EM in Birmingham und jetzt am Start dann natürlich auch für die Vuelta und für die Deutschlandrundfahrt. Das Teil 1. Der zweite Lieblingsteil von 5 Lieblingsteilen heute beginnt mit Michael Körner, The Great Körny, über das Pokern, über Basketball, über alles. Danach haben wir eine wunderbare Brücke gefunden zu Tobias Drews, der nicht über Boxen, sondern auch über Eintracht Braunschweig spricht. Und die fantastische Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung hat sich bei der rhythmischen Sportgymnastik bei der WM Daria Varflomeev angeschaut, aber nicht nur sie, sondern auch alle anderen Athletinnen. Das schließt den wunderbaren Teil 2 ab. So, Teil 3. Geht los mit unseren 12 Hörern. Heute sind am Start Nico und Daniel. Genau, Nico BVB, Daniel FCB und die beiden. Ein kleines Streitgespräch danach. Motorsport mit Stefan Obers-Heinrich und mit Eddie Mielke. Und den dritten Teil schließt ab die Formel 1 mit Stefan Ehlen und The Voice. Teil 4. Philipp Scheichel von der Kronenzeitung ordnet vor allen Dingen den Saisonstart des SK Rapid in Österreich ein. Wir bleiben dann österreichisch mit der Legende, Journalistenlegende in Österreich, Fritz Hutter, der den Rundumschlag wagt über die österreichischen Leistungen bei den diversen Europameisterschaften. Kann man sich unbedingt, soll man sich unbedingt anhören, genau wie dann natürlich Andreas Renner und Nicolas Martin, die sich des Footballs annehmen. Zuerst europäischer Football und dann die Vorschau auf die AFC North und AFC East. Ja, und hinten raus noch ein langer Teil mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein. Das ist dann Teil 5 unserer kleinen sympathischen Familienshow. Teil 5, also Axel Goldmann und Tom Heberlein, Baseball und zweite Liga. Dann gehen wir nach Belgien zu Klaus Bellstedt, der dort mit der deutschen Hockeynationalmannschaft unterwegs ist, auch Männer und Frauen selbstredend, und hinten raus noch den einzigen Mann, dem es in Mason, Ohio gefällt, den haben wir gefunden, und das ist Sebastian Kaiser, der, und das möchte ich gleich sagen, a priori, bevor Alexander Zverev gegen Tommy Paul rausgeflogen ist, mit uns ein bisschen plaudert. So, das ist es, die Big Show 775, ich freue mich sehr und ich freue mich auch nach wie vor auf Zuschriften, auf freiwillige Meldungen von Hörer und Hörerinnen vor allem. Das wäre doch mal schön. Hörerinnen auch. steilpass@sportradio360.de. Schreibt mir, was euch interessiert, worüber ihr reden möchtet. Und dann gibt es fast schon gelernt ein kleines Quiz. So, auf geht's. Und so geht die Big Show 775 los mit One of Our Favorites. Mit Sven heißt, ich freue mich sehr. Sven zurück aus den USA, aus Mexiko und aus Kanada. Grüß dich.
Hi, Jens, grüß dich.
Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich möchte nochmal ganz kurz jedem aufdrängen und vor allen Dingen dir meine Interpretation der letzten 10 Minuten des WM-Endspiels, des Endspiels wohlgemerkt, zwischen Spanien und Argentinien. Da schießt Spanien also dieses 1:0, das ich in meinem Wohnzimmer gefeiert habe, als ob ich selbst geschossen hätte. Und dann aber zieht sich Spanien, die beste Ballbesitzmannschaft der Welt, zieht sich dennoch absichtlich oder unabsichtlich zurück. Die Argentiner kommen plötzlich zu so etwas wie Torchancen. Und ich denke mir, dass alle englischen Pundits doch spätestens zu diesem Zeitpunkt Abbitte hätten leisten müssen bei Thomas Tuchel, weil es sich manchmal eben so im Spielverlauf ergibt, dass, wenn man 1:0 führt, kurz vor Schluss, dass man das verteidigen möchte. Sven, bin ich komplett verrückt? Hast du das ähnlich gesehen? Hat sich irgendjemand in dieser Richtung geäußert in England? Ich weiß, du hast nicht alles gescreent, aber vieles.
Das Gute ist ja, dass es sowohl in England als auch in Spanien noch einen Verband gibt. Und ich glaube, die beiden Verbände haben entschieden, dass sie sowohl mit Thomas Tuchel als auch Luis de la Fuente weitermachen. Insofern beantwortet das, glaube ich, einen Teil deiner Frage. Wenn du auf das Aus der Engländer anspielst, das Interessante ist ja, dass die sofort eingebrochen sind, nachdem sie 1:0 in Führung gegangen sind. Sie sind ja nicht erst eingebrochen, nachdem Thomas Tuchel seine Wechsel vorgenommen hat, sondern es gab ja sofort den Bruch im Spiel. Und das signalisiert ja, dass in dem Moment, wo sie 1:0 in Führung gegangen ist, etwas mit dieser Mannschaft passiert ist. Und wenn du dir dieses Spiel nochmal anguckst, dann siehst du, dass unmittelbar nach dem englischen Führungstreffer sich danach eine sehr gute Chance für England ergibt, die sie nicht gut ausspielen am gegnerischen Strafraum, wodurch sie in einen Konter laufen. Chad Spence rettet da mit einer Grätsche im eigenen Strafraum. Stell dir mal vor, die Argentinier hätten dort das 1:1 geschossen. Dann wäre England trotz Führung ausgekontert worden. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das in der Presse behandelt worden wäre. Kurz darauf verliert England im Spielaufbau am eigenen Strafraum den Ball und muss erneut eine große Torchance von Argentinien hinnehmen. Diese beiden Situationen, glaube ich, haben das Selbstverständnis dieser Mannschaft extrem erschüttert, weil sofort die Frage war, wenn wir weiter nach vorne spielen, können wir einen Konter laufen. Wenn wir von hinten raus spielen, verlieren wir eventuell den Ball. Was sollen wir denn jetzt eigentlich noch machen? Und dadurch hat sich diese Situation dann zugespitzt. Und Thomas Tuchel hat dann natürlich gemerkt, dass er überhaupt keinen Zugriff mehr auf seine Mannschaft hat. Der stand ja am Seitenrand und hat die ja nicht zurückgewunken, sondern die hat die ja nach vorne gewunken, ununterbrochen versucht Einfluss zu nehmen. Aber die Mannschaft hat halt nicht mehr reagiert. Wohlgemerkt, Weltklasse-Spieler wie Jude Bellingham und Harry Kane waren über 18 Minuten lang nicht mehr in der Lage, mehr als 3 erfolgreiche Pässe zu spielen. Das zeigt ja, dass es ein kollektives Versagen war, das auf einer Ebene stattgefunden hat, das nicht mehr damit zu erklären ist, ob man defensiv oder offensiv wechselt. Das Einzige, wenn man im Nachhinein über Thomas Tuchel spricht, ist Folgendes. Es wäre interessant gewesen, was passiert, wenn er im Moment des 1:0 sofort reagiert hätte. 2 neue Spieler, 2 neue Spitzen, radikal etwas zu machen, was komplett gegen jegliches Vorgehen gewesen wäre. Aber geht das dann schief, möchtest du auch nicht wissen, wie darüber im Nachhinein geredet wird. Ich hatte das Gefühl, dass Thomas Tuchel bei dieser Weltmeisterschaft auf nahezu alle Szenarien vorbereitet war. Auf die Hitze, auf die Höhe, auf Rückstände, auf Vorsprünge. Aber auf eines nicht. Und zwar auf diese Geschichte des englischen Fußballs. Was diese 60 Jahre ohne Titelgewinn mit dem Selbstverständnis und mit der Psyche dieser Spieler und des ganzen Landes machen. Vielleicht ist das auch als Außenstehender nur schwer nachzuvollziehen. Aber davon ist er aus meiner Sicht in diesem Halbfinale gegen Argentinien überrascht worden und hatte dann, so wie die Mannschaft, keine Lösung dafür.
Die beste Mannschaft des Turniers, auch wenn einige Partien knapp waren, war dann am Ende des Tages eben doch Spanien. Und als bester Spieler ist Rodri gewählt worden. Jetzt ist Rodri kein Spieler, für den ich mir eine Eintrittskarte kaufen würde. Aber ich habe bei den French Open, bin ich in der Pressekonferenz von Rafael Jodar gewesen. Du bist auch ein großer Tennisfan. Sven, einer der Aufsteiger, wenn nicht sogar nicht der Aufsteiger des Jahres 2026. Und er sitzt da im Spanien-Trikot, im Auswärtstrikot, das sehr, sehr schön war und ist, hat aber keine Nummer drauf. Und ich frage ihn, welche Nummer wird er drauf tun? Und er sagt, ja, natürlich schon die von Rodri. So, und Rodri ist wieder fit, er hat das Spiel geleitet bei den Spaniern, also unnachahmlich. Aber Rodri hat Manchester City verlassen, jetzt wo er fit ist, geht zu Barcelona. Ich habe keine Ahnung, wie Barcelona ihn bezahlen kann. andere Story.
Ich glaube, so ist viel das, Geld will er gar nicht haben, so bodenständig wie er ist.
Ja, das ist möglich, aber ich meine, irgendwie Ablöse muss er auch. Aber ist damit das englische Meisterrennen schon mal zu Ungunsten von Manchester City entschieden, um es mal ganz plakativ blöd zu fragen?
Ich glaube, in Manchester würden sie sagen, wenn wir nur Rodri verlieren würden, dann würde es ja gerade noch gehen. Aber sie mussten ja auch noch den Rücktritt von Pep Guardiola verkraften. Und wenn du dann den besten Trainer und den besten Spieler verlierst, dann ist das, stellt das selbst einen Verein wie Manchester City vor eine Herausforderung. Das Spannende an Rodri ist ja, dass der genau 0 Tore erzielt hat bei der Weltmeisterschaft. Und wenn ich richtig informiert bin, auch 0 Vorlagen geliefert hat. Trotzdem wird er als bester Spieler dieses Turniers ausgezeichnet. Und er ist nicht Torwart. Das allein zeigt ja den Stellenwert, den er als Persönlichkeit auf dem Platz hatte. Ich habe immer das Gefühl, dass der hat die Kontrolle über das Geschehen wie so ein Professor. Der sieht diese Dinge im Voraus, die sich anderen dann erst Sekunden später erschließen. Ich glaube, wenn du heutzutage einen Spieler dir aussuchen kannst, mit dem du irgendwo deine Mannschaft zusammenbaust, vermutlich wird sich das auf Rodri hinauslaufen. Du kannst Mbappé nehmen, du kannst Vinicius nehmen. Die garantieren dir Tore, die garantieren dir Spektakel. Aber ich glaube, wenn du Erfolg haben willst, dann kommst du an Rodri im Zentrum des Spiels nicht vorbei. Diese Wertigkeit hat er aus meiner Sicht. Dass er Manchester City verlässt, hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass sein großer Fürsprecher Guardiola, der ja auch den Fußball praktiziert, den er am liebsten spielt, mit eben sehr vielen Ballbesitzpassagen, den Verein verlassen hat, sondern gerade auch mit seiner Verletzungshistorie. Er hat ja in den vergangenen 2 Jahren für Manchester City nahezu gar nicht Fußball gespielt. Das muss man sich ja schon mal vorstellen. Der hat für Spanien und bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft nahezu keine Minute verpasst, aber im Vereinstrikot war die meiste Zeit außen vor. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er vor 2 Jahren schon angemerkt, dass er den Belastungen kaum mehr standhalten kann. Und ich glaube, das merkt er, dass diese Premier League ihm physisch mittlerweile mit dieser hohen Spieltaktung, mit der Ausgeglichenheit des Wettbewerbs, mit der Körperlichkeit so zusetzt, dass er jetzt im Alter von 30 Jahren nicht mehr lange in der Lage sein wird, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Jetzt gibt es in Barcelona eine ähnlich hohe Pflichtspielanzahl wie in Manchester, aber ich würde mal behaupten, dass die Anforderungen in der Liga deutlich geringer sind und er sich dann vielleicht dort auch so weit erholen kann, dass er dann für die großen Champions-League-Spiele seine beste Form erreicht.
Wenn wir aktuell auf die Premier League schauen, und wir kommen zum Titelträger sicherlich auch noch, aber es sind 4 deutsche Trainer oder Manager aktuell in Diensten.
Eher Trainer.
Eher Trainer, ja. Premier League. Und Matthias Jaissle war, als er in Salzburg war, also jetzt muss man natürlich im Nachhinein sagen, nach ihm, die Trainer, die sind nicht mehr Meister geworden, weil sie immer hieß in Österreich, naja, mit Salzburg ist es schwieriger, nicht Meister zu werden, als Meister zu werden. Matthias Jaissle ist mit den Salzburgern, hat noch die Bundesliga gewonnen, ist dann nach Saudi-Arabien gegangen und ist jetzt plötzlich wieder da in Newcastle. Wie groß dürfen da die Erwartungen sein in Newcastle an Matthias Jaissle? Ich fand das extrem spannend. Hast du das in irgendeiner Art und Weise kommen sehen? Dass Jaissle da aus der Wüste, wo er viele Leute gedacht haben, okay, junger, interessanter Trainer, aber jetzt ist es vorbei, jetzt ist er in der Wüste, da kommt er nie mehr zurück.
Naja, wenn du es nicht mehr aus der Wüste zurück, ich glaube, der einzige Ausweg ist natürlich dieser Satellitenclub der Saudis. Dafür haben sie ihn ja platziert in Newcastle, okay, cool. Gewissermaßen. Und ich glaube, ohne diesem Verein zu nahe zu treten zu wollen, so viele Alternativen hatten sie im Sommer jetzt nicht, um schnell einen Trainer zu finden als Matthias Jaissle, der in Saudi-Arabien in den vergangenen 2 Jahren, glaube ich, der erfolgreichste Trainer war, weil er zweimal mit Al-Ahli das Pendant der Champions League in Asien gewonnen hat. Die Situation von Newcastle United ist ja ganz entscheidend. Der Anspruch des Clubs ist ja hinlänglich formuliert worden. Die wollen die Nummer 1 im Clubfußball werden, sowohl vom Vorsitzenden Al-Rumayyan als auch vom Geschäftsführer Hopkinson. Das Problem ist allerdings, dass die Saudi ja momentan gerade andere Themen haben, die wesentlich drängender sind, politisch und wirtschaftlich gesehen, als sportlich der Verein bei Newcastle United. Du hast ein bisschen das Gefühl, dass dieser Verein zwar hohe Ansprüche hat, aber diese Ansprüche gerade nicht mehr untermauert werden. Das ist ja ein nahezu beispielloser Ausverkauf, der da stattgefunden hat. Das ging los im vergangenen Jahr, als der Torjäger Isak zum FC Liverpool ging. Und das hat sich jetzt in diesem Sommer fortgesetzt durch die Abgänge von Anthony Gordon zum FC Barcelona, von Sandro Tonali zu Tottenham und jetzt auch noch vom Kapitän Bruno Guimaraes zum FC Arsenal. Sprich, die besten Spieler sind auf einmal weg. Und das trotz der finanziellen Mittel, die Saudi in der Theorie haben, natürlich aber auch nicht so umsetzen können, wie sie es wollen, aufgrund der Finanzregularien. Daraufhin hat dann im Sommer der langjährige Trainer Eddie Howe frustriert hingeworfen, weil er gemerkt hat, dass er mit der Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht, diese enormen Ansprüche in Richtung Champions League und noch mehr kaum mehr würde erfüllen können. Auf einmal steht Newcastle United dann ein paar Wochen vor Saisonstart ohne Trainer da. Da hast du nicht allzu viele Möglichkeiten, zumal diese Mannschaft momentan nicht sehr viel mehr hergibt als vielleicht ein Mittelfeldplatz in der Premier League. Da sind sehr viele begabte junge Spieler vorhanden, aber die große Substanz ist ja nicht da. Und der Club löst momentan auch keinen Reiz auf die Spitzenspieler aus, um sie unter Vertrag zu nehmen. Sprich, es war naheliegend, dass du dich dann an einem Trainer bedienst, den du A kennst aus Saudi-Arabien, der B natürlich auch eine gewisse Verbundenheit dadurch hat. Und C auch einfach verfügbar ist. Wo findest du sonst einen absoluten Spitzentrainer zu diesem Zeitpunkt? Insofern war es aus meiner Sicht die naheliegendste Lösung, auf Matthias Leisle zurückzugreifen.
Ja, ebenfalls neu ist auch jemand, der mal bei Salzburg war, der bei Gladbach war, der in Dortmund war, der in Leipzig war, von dem ich nur Gutes höre, weil... Also nicht von allen, aber von den meisten Leuten, die mit ihm zu tun hatten. Ein sehr integrer Mann. Die Rede ist natürlich von Marco Rose, der in Bournemouth welches Erbe übernimmt? Weil die waren ja sehr, sehr gut im vergangenen Jahr. Und steht denn Marco Rose dann von Beginn an unter Druck, Erwartungsdruck eben?
Ich glaube, es ist ein Erbe, das du kaum mehr verbessern kannst, im besten Fall einfach fortführen. Und ich glaube, das erhofft sich der AFC Bournemouth. Deswegen haben sie, glaube ich, mit Marco Rose auch einen Trainer geholt, der vielleicht von seiner Spielidee ähnlich ist wie zuvor Andoni Iraola. Beide sind ja sehr bekannt für einen intensiven Spielstil, der auch mit einem hohen Pressing, mit schnellen Wegen zum gegnerischen Tor. Insofern wirkt mir es so, als ob Bournemouth diesen Weg eben fortsetzen möchte, naheliegenderweise. In der vergangenen Saison hat Iraola sie auf den 6. Platz geführt. Das war die beste Platzierung der Clubhistorie. Dazu erstmals die Qualifikation für die Europa League. Insofern steht der Club vor enormen Herausforderungen, aber ich glaube, dass sie das schon einschätzen können, dass sie vielleicht nicht mit der Ambition in die Saison gehen, diesen Erfolg zu wiederholen, sondern vor allem eine solide Spielzeit absolvieren möchten, vielleicht auch mit der Chance in der Europa League etwas Besonderes zu leisten. Da hat Marco Rose natürlich auch die Erfahrung von seinen Vereinen in Deutschland, wie so eine Doppelbelastung zu handhaben ist.
So, und dann sind noch Daniel Farke, selbstredend da, und Fabian Hürzeler. Fabian Hürzeler in Brighton, kann der da den nächsten Schritt gehen, oder ist das ein bisschen auch wie Bournemouth, gutes Niveau, hohes Niveau, und das wäre eigentlich schon ein Erfolg, dieses Niveau zu halten?
Ich glaube, in Brighton warten sie ja die ganze Zeit darauf, dass ihnen irgendwie dieser große Coup gelingt, vielleicht auch mal in die Champions League Verlauf der Top-Teams vorzustoßen. Bislang ist das nicht gelungen, was natürlich auch daran liegt, dass sie ständig ihre besten Spieler abgeben und die dann natürlich immer wieder durch sehr gute Talente ersetzen, aber das ist natürlich ein sehr mühsamer Prozess. In dieser Saison könnte ich mir vorstellen, dass sie in der Conference League eine solide Chance haben, um den Titel mitzuspielen. Nicht, weil sie so viel internationale Erfahrung haben, sondern weil einfach die Überlegenheit der englischen Vereine in diesem Wettbewerb fast schon absurd bisweilen ist, wenn wir mal zurückdenken, wie erfolgreich die Premier League Clubs in den vergangenen Jahren in der Europa League und auch in der Conference League gewesen sind. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine Entschädigung wäre für Fabian Hürzeler und auch Brighton, mit einem möglichen Europapokaltitel vielleicht das besser verkraften zu können, dass es eben noch nicht zur absoluten Top-Platzierung in der Premier League gereicht hat. Ob sie in der Lage sind, beides zu bewerkstelligen, also sowohl in der Premier League in der Spitzengruppe mitzuspielen, als auch im Europapokal, das wage ich zu bezweifeln. Ich könnte mir vorstellen, eine solide Premier League-Runde mit dem Ausreißer im Europapokal wäre für Brighton ein großer Erfolg.
Gut, dann lass uns auf die ganz Großen noch schnell kurz blicken. Titelverteidiger der FC Arsenal, in diesem Jahr noch deutlicherer Favorit als gedacht, eben auch, weil Manchester City Guardiola nicht mehr hat, Rodri nicht mehr hat. Oder siehst du irgendein Team, das sich so verbessert hat, dass man wirklich sagt, okay, die könnten Arsenal richtig, richtig gefährlich werden?
Ich glaube, du hast einen neuen Trainer, die bei Vereinen mittlerweile in die Saison gehen, wo sie in der Vorsaison noch nicht tätig gewesen sind. Insofern ist es ein bisschen schwer abzusehen, wie diese Trainer dort sich darstellen. Unter anderem ja ihrer Ola in Liverpool und auch Alonso bei Chelsea. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Überraschung schon drin ist, weil natürlich diese großen Titelsammler Jürgen Klopp und Pep Guardiola weg sind und dadurch das natürlich dann automatisch mehr Chancen für andere Vereine ermöglicht, vielleicht an einen Pokalsieg zu denken. Natürlich ist Arsenal in gewisser Weise der Favorit als amtierender Meister. Sie haben sich natürlich auch gut verstärkt, wenn du dir anguckst, Transfers wie Ezri Konsa in der Verteidigung oder Bruno Guimaraes im Mittelfeld. Aber im Angriff lässt es dann doch zu wünschen übrig. Also bislang haben sie, abgesehen von Christos Tscholis auf der linken Seite, noch nicht diese Verstärkungen präsentiert, die sich auch Trainer Mikel Arteta erhofft und die sie vermutlich auch benötigen werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es erneut schaffen, so viele Standardtore zu erzielen, einfach weil die Qualität der anderen Mannschaften in diesem Segment enorm zugenommen hat. Das lässt dann schon Spielraum auch für Teams wie zum Beispiel den FC Chelsea für eine Überraschung zu sorgen. Und aus meiner Sicht hat diese Mannschaft das größte Potenzial, nicht zuletzt, weil sie eben nicht im Europapokal vertreten sind. Wenn du dich zurückerinnerst, Manchester United hat die Rückrunde in der Premier League auf Platz 1 abgeschlossen und haben maßgeblich davon profitiert, eben nicht konstant dieser Belastung ausgesetzt gewesen zu sein. Insofern glaube ich, lässt das für Chelsea hoffen und auch für Tottenham, das in diesem Sommer kräftig investiert hat. Insofern ist Arsenal sicherlich Favorit, aber nicht in einem Maße, dass es den anderen Teams keine Möglichkeit geben würde, anzugreifen. Und vielleicht gelingt es auch Liverpool, für eine Überraschung zu sorgen unter ihrer Ola.
Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, dass es darum ging, dass bei Real Madrid jetzt mit José Mourinho endlich ein Trainer ist, der Struktur reinbringt, der Autorität hat. Da dachte ich mir, Moment, den hatten sie doch mit Xabi Alonso. Und da waren sich aber, ich weiß gar nicht, mit wem ich es besprochen habe. Er war sich nicht sicher, der das gesagt hat. Wie siehst du denn Xabi Alonso? Also in Leverkusen hat er für sich die perfekte Mannschaft gefunden. Glaubst du, dass er schon ein Meistertrainer auch in der Premier League sein könnte? Oder ist er eben noch nicht José Mourinho?
Wenn du den Kader von Real Madrid nimmst und den vom FC Chelsea und dann diese beiden Trainer, Xabi Alonso und José Mourinho, zuordnen müsstest zum jeweiligen Verein, dann glaube ich, müsstest du sie so anordnen wie jetzt. Auch wenn es vielleicht umgekehrt naheliegender wäre, weil Xabi Alonso ja diese große Vergangenheit als Spieler bei Real Madrid hat und José Mourinho ja nicht unerfolgreich in Chelsea war. Aber zum Kader, zu den Kaderstrukturen passt das so momentan sehr viel besser. Denn Xabi Alonso findet bei Chelsea eine junge, lernwillige Mannschaft vor, die geradezu danach lässt, einen Trainer wie Alonso zu haben, der ihnen was beibringt, der ihnen als Vorbild taugt und mit dem sie jetzt auf eine große Reise gehen können. Während du ja bei Real Madrid eine Mannschaft hast, die von Stars durchsetzt ist, die einen Trainer benötigt, der eine enorme Autorität darstellt und zwar auch in Form einer gewissen Furcht, wo du, glaube ich, dann schon auch dem das einfach umsetzt, was der Trainer vorgibt, während Alonso ja einen Stil besitzt, der ja, glaube ich, sehr viel mehr darauf baut, irgendwie die Spieler mitzunehmen und mit ihnen zusammen einen gewissen Stil zu etablieren. Dafür ist ja José Mourinho nicht bekannt. Der wird diese Mannschaft in einer Form zusammenbauen, dass da maximale Erfolg drin ist. Und dafür steht ja in gewisser Weise auch Real Madrid in den vergangenen Jahren, dass man diese Stars irgendwie so in Einklang bringen muss, dass sie durch ihre individuelle Klasse in der Lage sind, die Partien zu gewinnen. Aber etwas Gemeinschaftliches zu entwickeln, ist in Real Madrid, glaube ich, momentan kaum möglich, während genau das ja beim FC Chelsea verlangt ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Konstellation für beide Clubs momentan keine schlechte ist.
Ja, also wir freuen uns auf den Beginn der Premier League. Wir haben natürlich auch, das wollen wir nicht vergessen, an diesem Wochenende den Beginn des DFB-Pokals. Wir haben den Supercup. Bayern gegen Dortmund und wir haben aber, und das ist jetzt die abschließende Frage für Sven Heist, die ich aber gerne, wo ich gerne auch euch draußen bitte mitzuüberlegen. Es gibt im Moment gerade, scheint es eine kleine Kampagne zu geben für Harry Kane als Gewinner des Ballon d'Or. So, es ist recht früh im Jahr, finde ich, um das festzulegen, aber ich halte nur mal fest, Harry Kane ist nicht Fußballweltmeister geworden. Harry Kane hat nicht die Champions League gewonnen. Ja, er hat viele Tore in der Bundesliga geschossen. Bei der WM, als es ernst wurde, auch jetzt dann nicht mehr so überzeugt. Er hat natürlich auch wunderbare Spiele gehabt bei der WM. Gegen Panama war das, glaube ich, wo er die zwei, vor allem das zweite Tor, fantastisch untergebracht hat. Aber siehst du einen begründeten Verdacht, Sven, dass Harry Kane tatsächlich den Ballon d'Or gewinnen könnte? Einfach auch aus Mangel an Alternativen. Weil man sagt ja, entweder nehme ich jemanden vom Champions-League-Sieger oder ich nehme jemanden aus der Weltmeistermannschaft.
Ja, allein auch deswegen, damit er seine, sein Trophäenportfolio an individuellen Titeln dann voll hat. Ich glaube, wenn du ihm jetzt noch den Ballon d'Or gibst, dann hat er, glaube ich, alle möglichen Einzeltrophäen in seiner Karriere erfüllt. Wenngleich man ihm wahrscheinlich einen größeren Gefallen tun würde, wenn man eine Kampagne dafür startet, ihm mal diesen Champions-League-Pott in die Hand zu drücken oder vielleicht sogar den WM- oder EM-Pokal, den er wahrscheinlich sehr viel lieber hätte als diesen Ballon d'Or. Ich glaube, dass es tatsächlich schwierig ist, diesen einen Spieler herauszupicken. Du könntest natürlich darüber diskutieren, Rodri in die Verlosung zu nehmen. Allerdings hat er jetzt mit Manchester City wahrlich nicht die beste Clubsaison hinter sich. Dann könntest du natürlich über einige Spieler von PSG nachdenken, die allerdings bei der Weltmeisterschaft dann am Ende nicht so aufgespielt haben, wie man das vielleicht erwartet hätte. Insofern glaube ich, ist es dann relativ offen, wenn du nicht den großen Namen verfällst. Das wäre nämlich dann Lionel Messi. Dann ist tatsächlich die Möglichkeit offen für Spieler wie Michael Olise oder vielleicht Harry Kane, den Ballon d'Or zu gewinnen. Insofern, ich möchte die Prognose nicht wagen, würde allerdings aber auch nicht ausschließen, dass am Ende die Prominenz dann siegt. Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich Lionel Messi.
Boah, den habe ich jetzt komplett verdrängt. Da war doch was bei der WM. Ah ja, der hat sich ganz gut gezeigt. I let you go on this one. Die nächste Abschluss. I let you go on this one. Also Supercup, Bayern gegen Dortmund. Wie interessiert bist du, Sven, und was interessiert dich, wenn, an diesem Spiel am allermeisten?
Wie sehr der BVB in der Lage ist, vielleicht den Bayern in der kommenden Saison Paroli zu bieten oder auch nicht. Oder zumindest dahingehend, wie sehr sie sich verbessert haben, um es mal unabhängig von den Bayern zu sehen. Ich bin gespannt, was der neue Sportchef dort zu leisten imstande ist. Denn ich glaube, dass die Kaderpolitik in den vergangenen Jahren nicht mehr den eigenen Ansprüchen gerecht geworden ist. Und das hat, glaube ich, auch der Club gemerkt und dann entsprechend reagiert und sich dann auch von Sebastian Kehl getrennt und unternimmt jetzt dann einen neuen Anlauf. Und das, was sie bislang gemacht haben, scheint aus der Distanz relativ vielversprechend zu sein. Allerdings gibt es ja dafür jetzt kaum Beweise. Dieser Supercup-Auftakt könnte ein bisschen die Richtung vorgeben, ob der BVB es schafft, vielleicht so ein bisschen an die eigenen Erfolgsjahre anzuknüpfen, denen es dann immer wieder gelungen ist, irgendwo Spieler zu entdecken, die man zuvor nicht so sehr gekannt hat. Denn ich glaube, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um dauerhaft auch wieder in der Champions League für Furore zu sorgen. Und damit meine ich jetzt Platzierungen, die über das 16. und Achtelfinale hinausgehen.
Ich bin auch gespannt. Und ich frage mich, gibt es irgendeine andere Mannschaft außer dem BVB, die Bayern irgendwie ärgern könnten, und ich sehe im Moment keine.
Vielleicht der FC Bayern sich selbst.
Man weiß ja, das ist das gute alte Arina Sabalenka-Phänomen. Wenn Sabalenka jemand schlagen kann, dann sie sich selbst, und das schafft sie in letzter Zeit erstaunlich oft. Aber bei den Bayern, wenn die wieder dann, ja, wenn sie gesund sind, was soll in der Bundesliga passieren? Nix. Ich frage mich nur, ich meine, Harry Kane, jetzt wird darüber gesprochen, dass man seinen Vertrag verlängert. Ich fand, die Bayern waren immer extrem emotionslos, wenn es darum ging, Roy Mackay zum Beispiel zu ersetzen. Wenn es darum ging, Mario Mandzukic, der wichtig war für diese Mannschaft. Wir kommen heute noch auf Mario Mandzukic zu sprechen, später zu ersetzen. Und ich frage mich, ob sie bei Harry Kane auch so emotionslos sein werden, dann, wenn sie merken, okay, das ist jetzt nicht mehr der Harry Kane, den wir vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren eingekauft haben. Da bin ich gespannt drauf. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, momentan berührt Harry Kane die Herzen zu sehr, als dass man da irgendwie sehr rational an die Sache gehen könnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Verweildauer von diesen Spielern ist ja in den vergangenen Jahren immer größer geworden, auch im Alter. Und ich glaube, die Bundesliga hilft da wahrscheinlich auch, um nochmal das Niveau vielleicht dann das ein oder andere Jahr mehr zu halten. Allerdings nochmal, das Beispiel von Mohamed Salah ist eindrücklich gewesen, dass es ab einem gewissen Alter sehr schnell und auch sehr unvorhersehbar gehen kann. Wenn da ein bisschen die eigene Schnelligkeit nachlässt, dann kann das sehr gravierende Auswirkungen haben. Momentan, glaube ich, ist Harry Kane noch in der Blüte seines Schaffens, aber wie lange das so ist, das wird er wahrscheinlich selbst nicht mal wissen.
Harry möchte auf die Auswärtsspiele in Elversberg nicht verzichten. Sven, es war wie immer eine ganz, ganz große Freude. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben mal eine kurze Pause in der Big Show 775.
Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 775, Sportradar 360, und er ist wieder zurück aus, ein kleines bisschen wehmütig, glaube ich, Christoph Leuchtenberg vom SED, denn Leuchte, nach den Fernsehbildern war die Hütte voll am Wochenende. Das muss ja prächtige Stimmung gewesen sein, zumindest Samstag und Sonntag in Birmingham. Grüß dich.
Ja, guten Morgen aus Köln. Ja, voll war die Hütte im Gegensatz zu den ersten Tagen und die Wehmut hält sich dann doch ein bisschen in Grenzen, also letzten Endes Birmingham. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Florenz des englischen Mittleren Westens. Also ich hätte nicht gedacht, aber man hat bei den Peaky Blinders noch die schöne Seite Birminghams gesehen. Und da stand das Stadion dann definitiv nicht. Aber letzten Endes waren es 7 fantastische Leichtathletiktage. Aus deutscher Sicht sehr erfreulich, aber auch, denke ich mal, eine Werbung für den ganzen Sport. Also Leichtathletik nach wie vor im Stadion ist somit das Faszinierendste, was man im Sport haben kann, weil es so unendlich vielfältig ist und ja, immer wieder schön.
Ja, und es ist auch genug passiert, muss man sagen, eine Vormittagssession und eine Abendsession. Wir haben ja letzten Donnerstag, glaube ich, gesprochen, wo schon klar war, dass es eine deutsche Goldmedaille geben wird im Zehnkampf. Ich hatte ja prognostiziert, Freunde, es wird ein Doppelsieg werden. Hattest du für einen Moment das Gefühl, dass Niklas Kaul, oder nein, andersrum, dass Leo Neugebauer das vielleicht noch verlieren könnte, oder hat Leo the German einfach ganz genau gewusst, das ist die Zeit, da gebe ich mir selbst jetzt vielleicht einen Raum von 3 Sekunden, aber die Zeit packe ich jetzt, damit ich das gewinne?
Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass das verlieren könnte, sondern ich war mir eigentlich nach dem Stabhochsprung relativ sicher, dass das für Niklas Kaul reichen würde, wenn man nämlich diese Vorleistung, dieses Vermögen und auch die Verfassung zu diesem Zeitpunkt der beiden Athleten halt gegenübergelegt hat, weil Leo war wirklich am Anschlag. Das hat man am ersten Tag schon bei diesen 400 Metern gemerkt, als er sich ins Ziel gestürzt hat. Und ich hätte persönlich gedacht, dass Niklas dann noch im Speer noch, naja, vielleicht 2-3 Meter weiter wirft. Ja. Und ich hätte vor allem nicht mehr gedacht, dass Leo, der wirklich durch war, dann eben nochmal eine knappe 4,40 auf 15 Meter läuft und da diesen Rückstand noch in Grenzen halten kann. Das war eine tiefe Willensleistung. Das hat er danach auch gesagt. Also er hat sich selber gezeigt, dass er eben in diesen engen Momenten bei sich bleiben kann, sich durchbeißen kann, aber das war eine Gratwanderung und irgendwo jetzt auf Rückstände gucken, das irgendwie zu dosieren. Das war es nicht mehr. Das war, um es mal so martialisch zu sagen, ein schierer Überlebenskampf da hinten raus. Auch Niklas Kaul war dann relativ am Anschlag. Und dass es dann nur 17 Sekunden Abstand zwischen beiden waren im 15-Meter-Lauf, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Und von daher aber fantastischer Wettkampf, die Punktzahlen, gut, darauf kommt es jetzt bei der Meisterschaft auch nicht so an, die waren jetzt nicht so herausragend, aber es war Werbung für den Zehnkampf und letzten Endes verdienter Sieg von Leo, das, wie gesagt, aus einer sehr, sehr schwierigen Situation für ihn.
Safe to say, dass am zweiten Tag dann die Wurfwettbewerbe es entschieden haben, dass Niklas Kaul eben nicht, wie du sagst, nicht so weit schwer geworfen hat, wie er könnte oder wie er schon geworfen hat, und das vor allem der Diskus bei Leo fantastisch war. Also da hat er, glaube ich, gleich im ersten Versuch richtig Meter gemacht. Und das waren vielleicht dann so die Punkte, die den Ausschlag gegeben hätten können.
Richtig. Also Niklas Stärke war an diesem Tag etwas stärker als, also Leos Stärke im Diskuswerfen war etwas stärker als Niklas Stärke im Speerwerfen. Er hatte da auch, so, glaube ich, ein bisschen Probleme im Wurfarm. Guten ersten Versuch gehabt, 74 Meter. Das war, oder 73, Ruhe 73. Da dachte man, kann er ein bisschen drauflegen, aber dann hat es wohl ein bisschen gezwickt und dann hat er auch einen schwächeren gehabt und dann aufgehört. Und letzten Endes, er kann 77 Meter werfen, einen Meter mehr, 2 Meter mehr vielleicht, dann hätte es anders ausgesehen. Ja, also letzten Endes kann man so sagen, dass zumindest am Schluss diese Wurfdisziplin den Ausschlag gegeben haben. Leo ist halt läuferisch nicht ganz in seinen besten Bereich gekommen, sowohl was die Sprints anging, wie auch die etwas längeren Strecken. Aber das kann ihn absolut positiv stimmen, dass auch in einem Wettkampf, wo es eigentlich so gar nicht in einer Richtung für ihn läuft, dass er den immer noch gewinnen kann. Also das gibt eine Menge Auftrieb und wie die beiden sich da hochgeschaukelt haben, das war schon fantastisch zu sehen, ja.
Eine technische Anmerkung, was mir beim Speerwerfen aufgefallen ist, auch bei Niklas Karl, aber dann auch bei den Spezialisten. Es gab ja in den letzten Jahren, fand ich, die Tendenz, dass sich die Speerwerfer allesamt, also sagen wir zu 80% auf den Bauch schmeißen und dann abstützen mit den Händen. Das hat Karl jetzt überhaupt nicht mehr gemacht und auch bei den Spezialspeerwerfern habe ich das weniger gesehen. Ist das eine Random-Beobachtung oder sind die draufgekommen und doch nicht so schlau? Haben sich zu viele Leute das Handgelenk gebrochen oder habe ich da was falsch mitgenommen?
Also jeder Speerwerfer hat ein anderes System und bei dem einen Werfer passt das eben da rein, dass er eben ne, diese Bewegung nach vorne, also auch mit dem ganzen Schwerpunkt nach vorne hat, dass er eben so am besten klarkommt. Andere kommen damit besser klar, dass sie eben dann das aus dem festen Stand dann heraus machen. Und das kann sich auch relativ schnell wieder ändern. Also Speerwerfen ist wirkt einfach, ist aber eine unglaublich komplexe Disziplin, weil es eben halt aus dieser einerseits aus dieser schnellen nach vorne Bewegung des gesamten Körpers, dann kommt noch diese seitliche Wurfbewegung hinzu, die aus dem Abstoppen kommt. Und das sieht man vor allen Dingen bei Mehrkämpfern, vor allen Dingen auch bei Mehrkämpferinnen, welche Unterschiede da bestehen zwischen den Leuten, die es wirklich gut können und die es nicht so gut können. Also das kann man, also in vielen anderen Disziplinen, gerade bei den Mehrkämpfern, sieht man, dass man dann irgendwie eine nicht so gute Technik noch durch Kraft und Willen kompensieren kann. Das funktioniert im Speerwerfen dann nicht mehr so richtig. Also das ist eine unfassbar komplexe Sportart, die auch sehr, sehr auf den Bandapparat geht. Wie viele große Speerwerfer haben sich schon wirklich das System komplett zerschreddert, wenn man an den späten Jan Szelestny denkt, der konnte ja keinen Arm mehr heben, ne? Und das ist halt so faszinierend, es geht unglaublich auf den Bewegungsapparat. Das sieht man auch, wenn an dem Johannes Vetter, dem deutschen Speerrekordler, der auch, der sieht aus wie der leibhaftige Hulk, kommt aber körperlich nicht mehr ran, weil es immer irgendwo zieht und zwickt und was auch immer. Es ist fordernd. Und dass ein Speerwerfer da über 10, 15 Jahre Weltspitze sein kann, ist eigentlich eher selten. Da muss man schon sehr robust sein und auch vom Körper gesegnet sein. Aber ja, das kann immer mal passieren, dass es da reinzieht. Und das hatte wohl Niklas diesmal. Und dann ist man auch besser auf der vorsichtigen Seite, wenn man da sagt, na, reicht mir heute.
Großartiger Wettkampf, der Zehnkampf, keine Frage. Bei den Speerwerfen ist mir nur aufgefallen, diese Streckung des Armes, wenn sie dann wirklich nach vorne gehen, ist irgendwie komplett kontraintuitiv. Aber wenn es alle so machen, dann muss es was haben. Wir haben vergangene Woche, als wir fertig waren, haben Leuchter dich noch kurz gesagt, über wen hätte man noch sprechen können. Wen hatte ich jetzt vergessen? Ich hatte Owen Unser vergessen. Er hat uns auch vergessen und hat zum Trotz dann auch noch die 200 Meter gewonnen. Ich hatte ganz kurz Usain Bolt-Vibes, jetzt nicht von der Zeit her. Das wird schwierig werden, das jemals wieder zu erreichen, aber die Art und Weise, wie er läuft, der scheint mir ein recht großer Athlet auch zu sein, hat die 200 Meter gewonnen und ist dann aber die Staffel nicht gelaufen, Leuchte, aus naheliegenden Gründen. Also zunächst mal herzliche Gratulation an Owen Unser, würdige bitte gerne die sportliche Leistung. Aber bei den Staffeln ist meine Vermutung natürlich, man weiß ja nicht, was jetzt da ist mit dieser Dopinggeschichte, dass den anderen Athletinnen und Athletinnen dann auch bei dieser Mixstaffel, die man da ja nicht aberkannt wird. Ist das korrekt, diese Vermutung?
Das ist die komplett richtige Herleitung. Also es ist die eine Sache, er war ja qualifiziert, es gab jetzt überhaupt keinen Grund, ihn nicht bei der EM starten zu lassen. Er war nicht suspendiert, er war qualifiziert und deshalb stand es außer Frage, dass er sein Startrecht hat. Und er hat sich dazu entschieden, das wahrzunehmen. Das ist sein komplett gutes Recht und er hat auch das Beste draus gemacht. Und wenn ihm dann letzten Endes, wie das Urteil ausfällt, wenn es so ausfällt, wie die NADA das beantragt hat, würde er diese Medaillen verlieren, dann wäre das seine persönliche Angelegenheit. Er würde seine Einzelmedaillen verlieren. Hätte man ihn aber in der Staffel laufen lassen, hätte man die anderen Athleten mitbestraft. Es gibt ja die Fälle auch die Jamaikaner haben mal eine Olympia-Goldmedaille verloren, weil einer der Läufer gedopt war. Und dann nochmal, er ist nicht gedopt, es geht um einen verweigerten, verpassten, wie auch immer nicht zustande gekommenen Dopingtest. Usain Bolt ist seitdem nur noch achtmaliger Olympiasieger. Das schmälert natürlich das Lebenswerk ungemein.
Ja, ja.
Aber in jedem Sinne wollte man natürlich Vorsorge treffen, dass man andere Staffelläufer nicht bestraft. Man hätte eventuell mit Ansa, naja, ob der nochmal diese 2 Zehntel schneller gelaufen wäre, um dann eben den Briten nochmal Gold zu entreißen. Müßig, eventuell nicht, man weiß es nicht, aber so hat diese Staffel Silber. Diese Staffel muss nach Lage der Dinge jetzt nicht um dieses Silber bangen.
Ich bin jetzt, diese Mixed-Wettbewerbe sind teilweise, sie sind unterhaltsam, finde ich, aber sind natürlich auch jetzt so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, nicht aus der Not geboren, aber so ein zusätzlicher Gimmick. Aber was ich da sagen muss, Gina Lückenkämper als Schlussläuferin, die hätte die Amy Hunt, also es war schon extrem knapp und da fand ich halt, da möchte ich gerne auch mal Gina Lückenkämper, die ich sowieso sehr gern mag, aber nochmal extra loben, weil in der Staffel, da wächst sie immer besonders über sich hinaus. Fährt die mit einem guten Gefühl nach Hause jetzt nach dieser Silbermedaille?
Sie fährt mit einem besseren Gefühl nach Hause, als hätte sie keine Silbermedaille geholt. Das okay. Geht von selbst. Also,
aber hätte sie mehr erwarten dürfen, ist meine Frage. Nach diesem Zeckenbiss war ja eigentlich ist ja klar, dass sie geschwächt dorthin gekommen ist.
Nein, sie hat sich, wenn man das zynisch sagen darf, hier durchgebissen. Also quasi Zeckenleib. Ab durch die Zecke sozusagen. Nein, es ist so gekommen, wie es zu erwarten war. Im Einzel, da hat sie eben halt, sie hat große Startprobleme. Das ist eh nie ihre große Stärke und diese Zecke hat wohl auch noch koordinativ da irgendwas lahmgelegt, dass es sich nicht unbedingt verbessert mit dem Start. Was sie immer schon grandios stark konnte, den fliegenden Start. Und deshalb war es auch jetzt nicht überraschend, dass sie ein sehr, sehr gutes Staffelrennen abgeliefert hat. In der reinen Frauenstaffel konnte sie es ja leider nicht mehr, weil es bei dem Wechsel auf sie eben dieses Verletzungsstabwechselmalheur gab. Aber das war, was sie konnte. Und dann sah man eben auch, dass es halt in der reinen Laufperformance, wenn man mal den Start abzieht, keinen sehr, sehr großen Unterschied zur überragenden Amy Hunt, die hier in Birmingham 4-mal Gold geholt hat, gab. Also leider Gottes, für Gina wird halt aus der Hocke gestartet. Wenn man das fliegend machen würde, sieht besser aus. Aber so ist sie natürlich die Staffel eine Bank. Das ist immerhin etwas.
Gibt es ein Drama um die 3000 Meter Hindernisläuferinnen? Oder Gesa Krause hat danach gesagt, naja, manche machen Führungsarbeit, ich mach's nicht. Ich konzentriere mich eher auf die Endphase. Ist da Potenzial für die nächsten Jahre mit der Lena Meyer oder ist das war das einfach nur in der Hitze des Gefechts, diese Aussagen nach dem, die jetzt nicht komplett verkehrt waren. Aber welches Konfliktpotenzial siehst du da?
Naja, das ist ein geringes, sag ich mal so. Also das ist eine sportliche Rivalität und es wird ja ganz gerne von gewissen Medien aus solchen Sachen was konstruiert, ein neuer Zickenkrieg und Friesinger Pechstein, was auch immer auf Tatan jetzt nun, aber das war es nun gar nicht. Da war eine Läuferin einigermaßen sauer, weil ihre Taktik nicht wirklich aufgegangen ist. Und auch sie weiß genau, wie Gesa Krause läuft und dass es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte für Gesa Krause jetzt irgendwie in diesem Rennen Tempo zu machen. Lea Meyers Chance wäre gewesen, Gesa abzuhängen. Dafür hätte sie aber nochmal deutlich schneller laufen können und dass dann Gesa, die stärkste Spurterin ist, am Schluss einfach dann vorbeizieht. Ja, das ist halt so. Ne? Das ist bitter halt dafür Lea Meyer, dass sie komplett die Medaille verpasst hat, weil sie dann nochmal in den Wassergraben gestürzt ist und dementsprechend hat sie dann natürlich auch ein bisschen umgestänkert, aber das war jetzt auch, ja, das Gestänke ist auch schon wieder zu viel. Es war halt nicht ad hominem, sondern einfach auf den Rennverlauf gerichtet und das ist eine gesunde Konkurrenz und ja, man ist da natürlich sauer. Klar, ich komme auch vom Schwimmen. Da war ich auch immer erbost, wenn im Training einer auf mir auf den Füßen rumgeschwommen ist. Und das ist immer im höchsten Maße nervig. Und gerade, ne, wenn man merkt, ich sorge dafür, dass das Tempo hier schnell ist und Gesa hängt jetzt hinter mir und kriegt halt diesen Sieg serviert. Aber sie hätte es auch nicht anders machen können. Ne? Und von daher ist das in dem Moment für sie relativ frustrierend gewesen. Ja, dass das dann wieder als Stinkstiefel dargestellt ist, was das ist too much. Also es war, ne, man will ja immer Athleten haben, die dann nicht hier die klassischen woran hatte die Lehen Fragen beantworten und dann eben halt der Familie und den Freunden danken, sondern die auch mal so ein bisschen was einordnen und das mal ein bisschen ja knackiger formulieren. Und wenn das so im Rahmen bleibt, wie es jetzt der Fall war, ein kleines bisschen drüber war es vielleicht, aber ich sehe das jetzt nicht als großes Problem an und das wird auch wahrscheinlich kein großes Problem werden. Das war jetzt keine systemische Kritik, das war eine Kritik am Rennverlauf und es war eine Kritik, wo eigentlich keine Kritik nötig war, denn das war eine völlig legitime Taktik von Gesa Krause und die hat gewirkt.
Von Leuchte lernen heißt fürs Leben lernen. Ich notiere mir ad hominem. Fantastisch, ich habe es verstanden. 6 Jahre Latein im Gymnasium sind nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen. Vielleicht noch 2 abschließende Dinge zur Leichtathletik-Europameisterschaft. Herausragend von der Stimmung her fand ich, aber das ist natürlich nur vom TV rübergekommen. Gianluca Tamberi, der plötzlich wieder da war, der irgendwie komplett, also er hat irgendwie verletzt gewirkt oder nicht ganz fit gewirkt und er gewinnt das trotzdem. War das im Stadion auch eines der Highlights dieser Europameisterschaft?
Ja, natürlich. Also Gianluca Tamberi ist halt, er ist ein Typ für sich. Also A zählt für ihn dasselbe wie für einen Speerwerfer, wer 15 Jahre oder wer weiß, wie lange er jetzt wirklich lange, lange dabei und wer auf diese Länge halt gerade im Hochsprung dabei ist, auch einer Sportart, die sowas von unglaublich auf den, gerade auf den unteren Gelenkapparat geht. Der hat Wehwehchen bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, der muss sich jeden Morgen dann neu zusammensetzen und quasi erstmal den Tag in der Eistonne begehen, damit das überhaupt mal an dem Tag klappt. Und wie man sich da als einer, der schon wirklich alles gewonnen hat, immer noch motivieren kann und genau weiß, ich komme jetzt sicherlich nicht mehr an meine absoluten Besthöhen ran, aber es trotzdem immer noch so durchzieht, das nötigt allerhöchsten Respekt. Und darüber hinaus ist er ja wirklich auch, ja, hochunterhaltsam. Also das ganze Mimenspiel, sein ganzes Auftreten, das ist ja schon ein Stück weit ziemlich, ziemlich abgedreht. Aber er ist halt eben so und das macht es halt bei ihm unglaublich unterhaltsam. Und Hochsprung ebenso wie Speerwurf eine ganz faszinierende Sportart, weil sie eben aus der Mischung aus einer Beschleunigung nach vorne und einer Beschleunigung nach oben besteht. Und das Ganze dann eben halt auf Kosten der Knöchelgesundheit. Es ist sehr komplex und er kann damit begeistern und ich, solange man ihn noch sehen kann, sollte man ihn sich anschauen, das ist ein Genuss.
Ja, und ein Wort noch zu Mondo Duplantis, irgendwann hört er alles auf. Ich möchte noch nicht die Götterdämmerung einläuten, aber ich glaube, er hat was Falsches gegessen vor dem Finale und war deshalb jetzt nicht ganz so überlegen, aber siehst du in absehbarer Zukunft hier jemanden, der ihn auch bei großen Meisterschaften schlagen könnte?
Ja, sein griechischer Kollege, Rivale, der auch schon die Saison 6-17 gesprungen ist, er ist ja relativ nah dran, aber Duplantis jetzt schlagen zu können, er ist ja auch noch verflucht jung. Er hatte keine großen Verletzungsprobleme und er hatte jetzt ein paar schwächere Wettkämpfe. Und wenn schwächere Wettkämpfe bedeuten, dass er sich im Bereich zwischen 6,5 Meter und 6,15 Meter aufhält, dann sagt das schon alles. Also wir reden halt in einer Sportart, wo immer noch 6 Meter als die wirklich absolute magische Marke gilt und nur die allerbesten dieser Sportart, die sie jemals übersprungen haben. Und dann reden wir von einem, der mittlerweile 6,31 Meter gesprungen ist. Und man sollte sich einfach mal mit den Händen diese 30 Zentimeter einfach mal abstecken und dann sieht man, was das für Dimensionen sind. Also da, wo der Großteil deutscher Skispringer, sag ich schon, ich bin schon wieder in der völlig falschen Richtung.
Ja, du bist die richtige Richtung unterwegs. Die richtigen Sportarten kommen, fängt bald wieder an.
Der Winter kommt, nein, Stabhochspringer, wenn man das sieht, also dass er teilweise dann wirklich einen halben Meter bis 60, 70 Zentimeter über dem springt, was wirklich deutsche Stabhochspringer liefern, die auch gut sind. Das sind dann absolute Unterschiede und es wird auch reichen, wenn Duplantis nur noch 90% seines Vermögens in den kommenden Jahren springen kann, um alles zu gewinnen. Ob ihm das dann persönlich reicht, nur noch mal alle Titel zu wiederholen oder ob er irgendwie dann ja ein Stück weit die Lust verliert, wenn er sieht, ich komme nicht mehr an meine absoluten Top-Werte ran, das muss man abwarten. Aber er ist immer noch unglaublich jung, Mitte 20, noch nicht mal Ende 20 und da ist noch einiges zu erwarten von ihm.
Ja, also genau dieselbe Frage werde ich dann übrigens Barbara Klimke stellen, wie das mit Daria Varfomeyev ist, die jetzt schon alles gewonnen hat und die ist gerade mal 19. Ja, wie lang wird die sich motivieren können? Wenn du erlaubst, Leuchte, noch ein ganz, ganz kurzer Abstecher zum Radsport. Die Deutschlandtour hat begonnen. Isaac Del Toro hat einen sehr guten Eindruck gemacht, gleich zu Beginn beim Prolog. Ist er der Prohibitive Favorite oder gibt es das, ist die Streckenführung jetzt nicht so, dass jemand wie Del Toro dort zwingend gewinnen muss? Mit anderen Worten, fehlen die Berge?
Die Berge fehlen schon. Das ist halt so, dass man in Deutschland, gerade im mittleren Bereich Deutschlands, nicht diese unglaublich schweren Anstiege fahren kann, die Del Toro liegen. Aber für ihn gilt das gleiche wie für Pogacar, vielleicht noch nicht in dem Maße. Er ist ein nahezu kompletter Radfahrer, der eigentlich alles kann. Dementsprechend ist natürlich egal, wo er antritt. Er hat sich ja jetzt am vergangenen Wochenende an die Cyclassics Classics in Hamburg gewagt. Er geht halt den Weg seines großen Vorbilds Pogacar. Er möchte möglichst viel und möglichst konsequent und möglichst vielfältig fahren. Und dazu gehört dann auch so eine Deutschlandtour, ne? Und auch gerade als Vorbereitung auf die Straßenweltmeisterschaften, die ihm auch dann liegen könnten. Zumindest, dass er wieder eine Medaille holt im Sog von Pogacar. Da macht er da vieles richtig. Ob er jetzt die Deutschlandtour gewinnt, er gewinnen können kann er es. Ich sag mal so, er wird nicht zu Tode betrübt sein und seine gesamte künftige Karriere auf den Prüfstand stellen, wenn er die jetzt nicht gewinnt. Also dieses Standing hat die Deutschlandtour nun mal noch nicht.
Gehst du davon aus, dass bei der Weltmeisterschaft Pogacar ihn dann wieder am Händchen nimmt und sagt, komm, ich gewinne Gold, aber du kannst gerne ein Silber oder Bronze gewinnen? Weil die fahren ja dann für unterschiedliche Nationen, naturgemäß.
Ja, natürlich, aber das hatten wir ja auch damals schon bei Olympia 2000, als Jan Ulrich Olympiasieger geworden ist, hat auch der feinsaubere Kasache namens Vinokurov ihm da bereitet und durfte dann halt aber auch dann Silber mitnehmen und nicht Bronze. Also diese Teamchemie, die gibt es dann natürlich auch ein Stück weit bei einem Nationenrennen. Natürlich nicht so konsequent, wie es jetzt bei Tour de France wäre. Aber natürlich, klar, die beiden kennen sich, die verstehen sich und die Mechanismen, die zwischen beiden in einem Teamrennen greifen, die werden auch in einem Nationenrennen greifen. Aber wenn natürlich beide am Schluss noch gemeinsam Freunde sind, ich glaube, Tadej Pogacar wäre tiefst enttäuscht, wenn dann der Toro nicht probieren würde zu gewinnen.
Okay,
dass dann, ja, gut. Dann Pogacar trotzdem der Stärkere sein dürfte, ja, ist anzunehmen. Aber natürlich, klar, er wenn denn Del Toro gewinnen kann, dann wird er es probieren. Und ich glaube, Tadej Pogacar würde sich wirklich, wirklich ehrlich für seinen Teamkollegen freuen, wenn er ihn da schlagen würde in einem absolut feinen Wettkampf. Ich glaube, da wird es, also keinen Streit am Wassergraben geben, um da nochmal den Bogen zurückzuschlagen.
Ja, und dann sind wir schon. Na, ganz kurz, haben die Deutschen irgendeinen Auftrag oder welche Deutschen haben bei der Deutschlandtour einen Auftrag? Entweder Etappe oder vielleicht sogar Gesamtwertung?
Ach ja, Gesamtwertung ist immer, Nils Pollitt hat sich auch schon gewonnen. Das ist immer so ein bisschen auch die Gunst der Stunde, wenn man bei so einer Etappe auch da vorne liegt. Vielleicht als Etappensieger auch mal mit ein bisschen Vorsprung da reingehen kann. Das ist immer schwer zu sagen. Das ist halt ähnlich wie bei so einem Halbklassiker, bei dem Pogacar nicht mitfährt. Es kann da sehr, sehr viel passieren und eventuell gewinnt nicht immer der allerbeste Radfahrer so ein Rennen, auch vielleicht auch mal der in der Gunst der Stunde einfach jetzt mal vorne liegt. Und da gibt es dann einige, die da jetzt auch dabei sind, Tim Thorn-Poltenberg zum Beispiel, der eigentlich auch ziemlich viel und alles kann. Ja, da muss man immer gucken, wie die Teamregie ist, wie die Tagesform ist und wie halt die Renndynamik ist. Und bei so einem relativ kurzen, nicht allzu schwierigen Etappenrennen ist da auch vieles aus deutscher Sicht möglich.
Ja, abschließend, jetzt wirklich abschließend, Tadej Pogacar wird die Vuelta beginnen. Er wird sie hoffentlich auch durchfahren. Er hat sie noch nicht gewonnen. Er ist der haushohe Favorit. Wie interessiert bist du an diesem Rennen? Es ist ja dann doch die kleinste Rundfahrt oder die am wenigsten renommierte Rundfahrt, aber sind dann am anderen Ende des Tages doch 3 Wochen. Primoz Roglic ist dabei. Pogacar hat, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ein sehr, sehr starkes Team, trotz allem an seiner Seite. Are you interested, Leuchte?
Absolut, weil es auch wirklich die schwerste Rundfahrt ist von den drei in diesem Jahr. Also es ist wirklich, okay, wenn man sich das Profil anguckt, es geht eigentlich von Tag 1 wirklich strammstens durch. Die Sprint-Etappen sind wirklich dünn gesät. Da sind Berge noch und nöcher und teilweise auch wirklich, wirklich obskur schwere Berge. Also es wird ein dreiwöchiges Feuerwerk und ja, man wird abwarten müssen, wie ernst ist der falsche Ausdruck, aber wie hochprozentig Pogacar diese Etappen von Beginn an bestreitet. Fährt er nur, was eigentlich seinem Naturell widerspricht, so dosiert, dass er diese Rundfahrt gewinnt? Und dann im Hinblick auf seine nächsten großen Ziele, nämlich EM, WM und die Lombardei-Rundfahrt, quasi das als langes, langes Trainingslager nutzt, oder will er wirklich aus jeder Etappe das Maximum rausholen? Wenn er nicht stürzt, wird er das Ding gewinnen, wird auch mit 90% Leistung gewinnen, nur dass Tadej Pogačar sich ähnlich wie Mono Duplantis mit 90% Leistung zufrieden geben kann, das ist eigentlich eher selten. Also es wird packend, er wird eine große Show bieten, aber er wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben gönnen und nicht komplett blau fahren müssen.
Ja, let you go on this one. Man kann ihn jetzt nicht sehen, also wer ihn sehen kann, Leute, würde sehen, er hat einen Pulli der Cincinnati Reds an. Und da gibt es bei Insta ein fantastisches Video, fantastisch insofern, als ich bin da sowieso ein großer Fan von Daniil Medvedev. Und Maddie war zu Gast bei den Cincinnati Reds und hat dort den ersten Pitch geworfen. Soweit, so gut. Das ist nichts Besonderes, ja. Aber danach war er beim Tennis Channel zu Gast und der Moderator des Tennis Channels hat Daniil Medvedev gequizzt. Wer ist der beste Pitcher? Also wer hat die meisten Wins bei den Cincinnati Reds? Wer hat die meisten Home Runs? Wer hat den besten Batting Average? Wer hat den besten Earned Run Average? Und Maddie hat alle Namen richtig und hat ERA, also seine Prozentzahl, 2, irgendwas, und hat auch den Batting Average, 0,268 oder was weiß ich, hat er auf 2 Prozentpunkte richtig. Also ich werde ihn, wenn ich ihn bei den US Open sehe, und ich sehe ihn immer gerne, er kennt mich auch, also vom Sehen her, aber weiß natürlich nicht, wo er mich hintun soll, aber jedenfalls werde ich dann Daniil Medvedev dann fragen, wo diese Affection zu gerade ausgerechneten Cincinnati Reds herkommt, weil die waren in den letzten Jahren ja nie so gut, dass man jetzt zwingend sagt, ich muss jetzt Reds-Fan werden. Gut, das hat jetzt mit Christoph Leuchtenberg nichts zu tun. Leuchte, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 775.